D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Die neuen Medien halten Einzug in die Religion. Ein Gottesdienst mit Twitter-Reaktionen darauf sind der neueste Schrei in der modernen Kirche. Leinwände mit darauf projizierten Jesusbildern hingegen schon fast ein tradiertes Muster. Das alles hat jedenfalls irgendwie mit Wahrnehmungen, mit Gefühlen in uns zu tun. Dazu bieten wir heute einen alternierenden Hörsaal. Den Anfang des Themas, die Emotionalisierung der Religion, übernimmt der Soziologe und Philosoph Professor Hubert Knoblauch. Er hat nicht nur Soziologie und Philosophie, sondern auch Geschichte studiert an den Universitäten in Konstanz und Brighton. Knoblauch wurde 1989 promoviert und 1994 habilitiert. Ab dem Jahr 2000 war er Professor für Religionssoziologie in Zürich. Seit 2002 ist er für die allgemeine Soziologie an der TU Berlin zuständig. Ganz speziell befasst er sich mit neuen emotionalen Stilen im Kontext religiöser Erfahrung. Wir setzen damit unsere Reihe Languages of Emotion an der Freien Universität Berlin fort. Knoblauch hat seinen Vortrag am 7. Februar 2012 innerhalb des gleichnamigen Exzellenzclusters gehalten. Dann übernimmt die zweite Rednerin, Dr. Regine Herbrig. Sie hat wie Knoblauch in Konstanz studiert, und zwar Soziologie und deutsche Literatur. Die Promotion folgte im Jahr 2009. Im Anschluss erhielt sie ein Postdoc-Stipendiat am Cluster Languages of Emotion und ist im selben Bereich seit 2010 mit Projektarbeit beschäftigt. Danach ist wieder Knoblauch dran.
Sehr verehrte Damen und Herren, wir sind sehr geehrt, die Gelegenheit zu bekommen, Ihnen unser laufendes Projekt, die Emotionalisierung der Religion, in dieser formidablen Vortragsreihe vorstellen zu dürfen. Dankbar bin ich auch und besonders, weil uns das Cluster die Möglichkeit gegeben hat, nach einer Reihe von zum Teil breit rezipierten Arbeiten zur Rolle der Transzendenzerfahrung für und in der heutigen Religion nun auch die für uns offene Frage nach der Rolle der Emotionen für die heutige Religion zu behandeln. Aus Zeitgründen wollen wir den Rahmen der Untersuchung zu New Age, Nahtoderfahrungen, religiösen Visionen oder Marienerscheinungen, die wir durchgeführt haben, aussparen. Leider. Um hier gleich zum Thema der Reihe kommen zu können. Wir wollen zunächst mit einigen Bemerkungen zum Thema der Religion und der religiösen Emotion einsetzen, um daran anschließend die besondere soziologische Zugangsweise zu skizzieren, mit der wir unsere empirischen Daten erhoben und analysiert haben. Vor dem Hintergrund der Darstellung dreier Dimensionen religiöser Emotionen wenden wir uns dann einigen ausgewählten Befunden zu, für diese Veranstaltung ausgewählt, auch der Kürze wegen ausgewählt. Dazu wählen wir aus dem vielseitigen und umfangreichen Datenmaterial einige exemplarische, empirische Beispiele aus, die unser methodisches Vorgehen jedoch nur andeuten können. Während wir also einerseits die Vorgehensweise skizzieren, soll es im zweiten Teil um die substanzielle Frage gehen, welche Rolle Emotionen in gegenwärtigen christlichen Gemeinden im deutschsprachigen Raum spielen, wie sie es tun und welches Wissen über und durch Emotionen wir dort finden können. Bei der Untersuchung dieser Frage wurde drittens vor allem die Rolle der visuellen Medien deutlich, auf die wir beispielhaft, viertens, an den ersten Analysen unserer breiten Erhebung des Berliner Papstbesuches hinweisen wollen. Um dann fünftens die weiterführenden und in der kommenden Zeit noch zu behandelnden Frage nach der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung von Emotionen und Religion wenigstens anzuschneiden. Ich werde auch versuchen, mich ans Manuskript zu halten, um den Zeitrahmen einzuhalten, obwohl ich offen gestanden lieber frei vortragen würde und eigentlich lieber im Duett mit Regine, aber wir haben uns arbeitsteilig hier aufgeteilt. Bevor wir uns der Frage nach der Rolle der Emotionen in den hiesigen christlichen Gemeinden zuwenden, möchten wir Ihnen jedoch kurz unser Projekt mit seiner Fragestellung und Konzeption vorstellen. Erstens also Religion, Emotion und Erfahrung. Gefühl, Emotion und Religion gehören für viele eng zusammen. So sieht Schleiermacher, der oft als Grundleger der modernen Religionswissenschaft angesehen wird, das Wesen der Religion weder in Denken oder Handeln, sondern, ich zitiere, in Anschauung und Gefühl. Auch William James, der die Religionspsychologie begründet, räumt dem Gefühl eine vorrangige Stellung gegenüber theologischen Formeln ein und stellt sich damit explizit gegen ein intellektualistisches Verständnis der Theologie als positive Wissenschaft. Rudolf Otto schließlich, der Klassiker der Religionsphänomenologie, entkleidet das Heilige seiner sittlichen und rationalen Komponenten und sieht den Kern des Religiösen im Numinösen, das wiederum mit Hilfe von Begriffen nicht eingeholt werden, sondern ausschließlich, ich zitiere, durch die besondere Gefühlsreaktion, die es im erlebenden Gemüte auslöst, das Gefühl des Mysterium Tremendum beschrieben werden könne. Diese Hervorhebung des Gefühls und der Emotion als Kern der Religion stellt jedoch nur einen Aspekt der Betrachtung von Religion dar. Bei Schleiermacher, in der Religionspsychologie und auch in der Religionsphänomenologie findet sich ebenfalls die Auffassung, Religion sei mit einer Erfahrung verbunden. Auch wenn es hier große Differenzen zwischen einer substantialistischen Auffassung gibt, Religion sei durch die Erfahrung des Besonderen gestiftet, als eines Heiligen oder Sakralen, das man deswegen substanziell voraussetzen müsse, und einer funktionalistischen Auffassung, die Religion lediglich durch die Besonderheit des Erfahrens bestimmt, das eher im Erfahrenden als im Erfahrenen gründet, so liegt doch der modernen Beschäftigung mit der Religion neben der Emotion auch ein Begriff der religiösen Erfahrung zugrunde. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Verbindung von Religion mit dem Gefühl und mit der Emotion eine eigentümlich moderne Note. Denn während die Erfahrung im Laufe des 19. Jahrhunderts zum anerkannten Fundament der empirischen oder eben Erfahrungswissenschaft wird, kommt die Verlagerung des Religiösen von der Erfahrung zur Emotion einer Strategie gleich, die man auch in Anspielung an Weber als Irrationalisierung der Religion bezeichnen kann. Die moderne Ideologie der Säkularisierung neigt dazu, in der Religion nicht nur das andere der Vernunft zu sehen, sie verweigert dem religiösen Erfahren auch die Wirklichkeit und verwandelt sie schon mit Kant, Nietzsche und Freud in eine subjektive Verklärung, eine Illusion oder eben eine irrationale Emotion. Irrationale bitte in Anführungszeichen. Emotionen, Sinn und kommunikatives Handeln. Die sehr häufige säkularistische Gegenüberstellung von irrationale emotionale Religion und rationale wissenschaftlicher Moderne wird erstaunlicherweise gerade von jenem Autoren unterlaufen, der für diese Moderne und ihre Entzauberung zu stehen scheint. Es ist Max Weber, der in seiner Grundlegung der Soziologie die Zweckrationalisierung des Handelns und darin seine Ökonomisierung zwar zum Schicksal der Moderne erklärt, die Emotionalität aber nicht dem Verhalten zuschlägt, sondern bei seinen vier Idealtypen des Handelns auch ein gefühlsgesteuertes Handeln einräumt. Dieses ist zwar nur grenzwertig rational, doch es hat an dem Teil, was menschliches Handeln generell auszeichnet. Es ist sinnhaft. Mit dem Einbezug des Emotionalen als Aspekt des sinnhaften Handelns hat er den Grundstein auch für unsere soziologische Betrachtung der Emotion gelegt. Wie sich der Geist des Kapitalismus aus der protestantischen Ethik ableitet, so ist auch der Sinn von Emotionen von der Gesellschaft geprägt und prägt seinerseits das soziale Handeln mit anderen. Wenn wir diesen von der Gesellschaft vermittelten Sinn in der Folge der Wissenssoziologie als Wissen bezeichnen, dann können wir auch von emotionalem Wissen reden. In der Tat erweist sich, wie wir sehen werden, die Rede vom emotionalen Wissen gerade im Blick auf die Religion als besonders fruchtbar. Damit meinen wir sowohl ein Wissen über Emotionen als auch ein Wissen, das mit Hilfe von Emotionen erworben wird. Dabei sollte man aber beachten, dass die gerade bezeichnete Ableitung des Sinns als Wissen aus der Gesellschaft nicht telepathisch geschieht oder höchst selten. Oder durch irgendeine metaphysische Dialektik. Wie Wissen insgesamt wird auch emotionales Wissen ganz handfest und sinnlich durch Kommunikation. Oder genauer, wir meinen ja das handelnde, erfahrende und fühlende Subjekt durch kommunikatives Handeln vermittelt. Deswegen werfen wir unser Augenmerk ganz gezielt auf die Formen der Kommunikation, mit denen Wissen über und durch Emotionen vermittelt wird. Dabei zeigt sich, dass Emotionalität keineswegs nur eine Begleiterscheinung der religiösen Kommunikation ist. Religiöse Kommunikation hebt vielmehr das Emotionale besonders hervor und sie tut dies auf eine sehr besondere und in gewisser Hinsicht auch besonders neue Weise. Wie wir zeigen werden, nimmt dabei die visuelle Kommunikation eine große Bedeutung an. Sie erlaubt es, visuelles Wissen zu vermitteln und es ist dieses visuelle Wissen, das die Emotionalität besonders unterstreicht. Neben dem Visuellen spielen auch andere Modalitäten, etwa, und nicht zu vergessen, die Musik, auf die wir ja leider wenig eingehen können, hinein, sodass man auf die besondere Bedeutung der Medien hinweisen muss. In dem Maße, in dem die Medien in die religiöse Praxis Emotion und Kommunikation eindringen und ihre Struktur ändern, kann man von einer Mediatisierung der Religion reden. Bei der näheren Betrachtung des Wissens über religiöse Emotionen und ihrer Kommunikation finden sich auch markante Unterschiede. Trotz aller Vielfalt und Differenziertheit lassen sich dabei verschiedene emotionale Stile unterscheiden. Als emotionale Stile bezeichnen wir die situativen Verdichtungen kommunikativer Kodierung des Emotionalen, die unserer Beobachtung und Analyse zugänglich sind. Wir verwenden also den Begriff in einem Sinne, der sich von der Definition von Eva Illus insofern unterscheidet, als er nicht nur auf den Umgang einer Gesellschaft mit Gefühlen abzielt, sondern insbesondere auch die performative Ebene des Emotionalen in den Blick nimmt.
Wenn wir von Kommunikation reden, meinen wir keine abstrakten Selektionen, die sich gleichsam unabhängig von den Akteuren vollzögen. Vielmehr meinen wir damit den handelnden, sinnlichen und körperlichen Vollzug zeichenhafter Handlungen in der Zeit, der für die Handelnden, für diejenigen, mit denen sie handeln und im Übrigen auch für uns als Beobachtende wahrnehmbar, erfahrbar und damit deutbar ist. Den Vollzug selbst bezeichnen wir mit dem Begriff der Performance. Deswegen bilden die kommunikativen, das heißt auch immer multimodalen Ausdrucksformen des Emotionalen, die wir von den Akteurinnen und Akteuren im Rahmen ritualisierter Feiern, wie beispielsweise in Gottesdiensten, performativ realisiert werden, eine erste und bedeutende Ebene unserer Untersuchung. Um diese kommunikativen Ausdrucksformen erfassen zu können, versuchen wir, das Zusammenspiel sprachlicher, parasprachlicher, gestischer, mimischer, gesanglicher, inszenatorischer, situativer und interaktiver Aspekte im Blick zu halten. Die Analysen, die wir für diese Ebene durchführen, stützen sich hauptsächlich auf ethnografische Beobachtungsverfahren, teilnehmende Beobachtung und auf die videoanalytische Auswertung von audiovisuellem Datenmaterial. Die Videodaten werden von uns zum Teil selbst aufgenommen, zum Teil aus Selbstdarstellungen von Gemeinden beispielsweise gewonnen. Im Fokus unserer Untersuchung stehen dabei nicht nur etablierte christliche Gemeinden, sondern auch Neugründungen. Insbesondere auch von Gemeinden, die sich dadurch auszeichnen, dass ihre Gläubigen in der Mehrzahl über einen gemeinsamen Migrationshintergrund verfügen, sogenannte Migrantengemeinden. Durch die Neugründungen der letzten Jahrzehnte entstand und entsteht ein interessantes und vielgestaltiges Gemeindespektrum, in dem sowohl Gemeinden mit evangelikaler, neupfingstlerischer oder charismatischer Ausrichtung vorzufinden sind, als auch eher dem Mainstream der evangelischen Landeskirchen und der katholischen Kirche angehörige Gemeinden. Mit Blick auf diese Unterschiede hatten wir anfangs die Vermutung verfolgt, dass sich das, was wir jetzt als emotionale Stile identifizieren können, bei den neuen religiösen Gruppen deutlich von den Angehörigen des religiösen Mainstreams unterscheidet. Wir werden am Schluss noch einmal kurz auf diese Hypothese zurückkommen. Bei der Untersuchung der Performance religiöser Kommunikation sollte man beachten, dass christliche Gemeinden heutzutage, wie wir nachher auch zeigen werden, häufig neuere mediale Formate nicht nur für Live-Visualisierungen während der Gottesdienste, sondern auch als Mittel für die Selbstdarstellung nach außen und nach innen und die Dokumentation ihres Gemeindelebens nutzen. Selbst die gezielte Neugründung von Gemeinden, das sogenannte Church Planting, wird mittels Medieneinsatz erleichtert. Dabei spielt auch die gemeindeeigene Internetperformance eine Rolle, bei der Bild- und Videomaterial intensiv und extensiv genutzt werden. Die Hervorhebung dieser Methoden und unser Einsatz video- und bildanalytischer Verfahren im Rahmen unseres Projekts ist insofern kein von außen an das Feld herangetragenes Instrumentarium, sondern Folge der besonderen kommunikativen Formen, die uns das Feld vorgibt. Auf einer zweiten Analyseebene beschäftigen wir uns mit dem emotionalen Wissen, das durch diese kommunikativen Performanzen vermittelt wird, seinen Bedeutungen für die Handelnden und den Gefühlsregeln. Um zu eruieren, wie die in ihrer Performance beobachtbaren kommunikativen Formen des Emotionalen von den Gläubigen gedeutet und welche Vorräte emotionalen Wissens für diese Deutung aktiviert werden, führten und führen wir ausführliche Leitfadeninterviews mit Gläubigen durch. Wir fragen sie nach ihrer Glaubensbiografie, nach einschneidenden Ereignissen hinsichtlich ihres religiösen Lebens, aber auch nach dem religiösen Alltag. Neben der Schilderung der jeweils eigenen Emotionen begegnen uns innerhalb dieser Analyseebene auch Reflexionen der Gläubigen auf die Emotionalität ihrer Religion. So wird von Herrn R. im folgenden Beispiel eine Bewertung einzelner Religionen hinsichtlich ihrer Fähigkeit, Hoffnung zu machen, vorgenommen. Er sagt, Schwabe, also ich bin jemand, ich gehe an die Sache eigentlich eher sachlich ran, mit weniger Emotionen. Und ich habe mich halt mit den verschiedenen Religionen beschäftigt und auch mit dem Buddhismus, mit dem Hinduismus. Und es sind für mich alles eher Religionen, die keine Freude machen. Der Hinduismus ist eine sehr traurige Religion. Man wird so oft wiedergeboren, bis man irgendwann ins Nirvana kommt. Das ist eigentlich eine traurige Religion. Und der Buddhismus ist auch eine traurige Religion, weil im Buddhismus gibt es noch nicht mal eine Seele. Also die wenigsten glauben dann überhaupt an eine Seele, weil man geht einfach im Nirvana auf. Für mich ist Christentum eigentlich eine Religion, die einem auch Hoffnung macht und dass es was anderes gibt und dass es ein Weiterleben nach dem Tod gibt. Das ist das, was mich da so anzieht. Die dritte Analyseebene basiert auf der Überlegung, dass die Emotionen, auf die wir uns im Rahmen des Projektes konzentrieren und ihre kommunikativen Darstellungsweisen, mit einem sozialen Kontext verbunden sind, der durch ritualisierte Veranstaltungsformen, deren soziale Organisation und Mediatisierung vermittelt wird. Dabei gehen wir davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen dem emotionalen Stil und dem gesellschaftlichen Milieu gibt, aus dem sich Mitglieder religiöser Gruppen rekrutieren. Diesen Zusammenhang suchen wir derzeit mit Hilfe von Sekundäranalysen bestehender Studien zu verfolgen. Und dann komme ich zum Punkt 2, Wissen und Emotionen, und auch gleich zu dem Wissen über Emotionen. Wenn von Emotionswissen die Rede ist, ist das Konzept Gefühlsregeln, Feeling Rules, der amerikanischen Soziologin Hochschild leitend. Welche Feeling Rules finden wir im Bereich der untersuchten Religion? Zur Beantwortung dieser Frage stößt man zum einen auf sehr offensichtliche und explizite Gefühlsregeln in der Dogmatik des Christentums. Das bekannteste Beispiel dafür mögen die zwei Gebote des Neuen Testaments sein, die eigentlich Gefühlsregeln in Reinform darstellen. Die 10 Gebote des Alten Testaments beziehen sich hauptsächlich auf konkretes Handeln. Sie geben den Menschen vor, welches Tun geboten und welches ihnen nicht erlaubt ist. Beispiel: Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen und so weiter. Im Gegensatz dazu werden interessanterweise innerhalb der 2 Gebote des Neuen Testaments Instruktionen gegeben, die sich auf den emotionalen Bereich beziehen. Ich zitiere Matthäus: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. Zitat Ende. Darüber hinaus versorgt die Bibel die Gläubigen mit Bewertungsmaßstäben für diverse Emotionen, wie zum Beispiel für Zorn. Er kann sündhaft sein, wenn er durch Egoismus hervorgerufen wird oder wenn er unbeherrschbar erscheint. Zorn kann jedoch auch gerecht sein, wenn er sich gegen ungerechtes oder respektloses Handeln anderer richtet. Denken Sie nur daran, wie Jesus die Geldwechsler in rasendem Zorn aus dem Tempel vertreibt. Dies sind jedoch nur einige Beispiele für offensichtliche Gefühlsregeln, die im Christentum verankert sind. Neben diesen offiziellen Gefühlsregeln finden sich jedoch auch andere, sozusagen soziokulturelle Gefühlsregeln. Denn wie unsere Daten zeigen, gibt es verschiedene Wege, wie die Gläubigen in bestimmte Gefühlsregeln, aber auch in bestimmte emotionale Stile, die für eine bestimmte Situation oder Gruppe gelten sollen, hineinsozialisiert werden. Aktiver gewendet kann man sagen, dass es für die Gläubigen eine ganze Reihe an Optionen gibt, das emotionale Wissen zu erlangen, das sie benötigen, um sich in einem bestimmten religiösen, sozialen Kontext unauffällig verhalten zu können. Ein Beispiel dafür: Viele der ritualisiert wiederkehrenden Abläufe der christlichen Kirchen sind durch emotionale Dramaturgien gekennzeichnet. So bestimmt beispielsweise das sogenannte Kirchenjahr Abfolgen von Sonn- und Feiertagen, die charakterisiert sind durch Buße in Fastenzeit und Advent, Trauer zwischen Gründonnerstag und Karsamstag und Freude an Ostern und Weihnachten zum Beispiel. Im kleineren Maßstab finden sich ähnliche emotionale Dramaturgien in der Liturgie jedes einzelnen Gottesdienstes wieder. Diese enthält unter anderem Abschnitte, während derer Schuld empfunden eingestanden werden soll, genau wie solche, für den abhängig vom jeweiligen emotionalen Stil der Gemeinde mehr oder weniger enthusiastischen, freudigen Lobpreis Gottes und seines Sohnes. Da all diese Abläufe und Bausteine der Liturgie regelmäßig wiederholt werden, beginnen die Gläubigen, sich bereits bei ihrem ersten Gottesdienstbesuch in sie einzuüben und erfahren somit eine Sozialisation in die inhärenten Gefühlsregeln und den jeweiligen emotionalen Stil. Darüber hinaus finden wir auch explizite Aufforderungen, die die Gläubigen zu bestimmten Emotionen bzw. zu deren Ausdruck anspornen. So fordern Liedtexte zum Beispiel zur Freude und zum Frohlocken auf. Und wir sind dem Pastor einer freikirchlichen Gemeinde in Berlin begegnet, der seine Gemeinde nachdrücklich dazu animiert, enthusiastischer zu lobpreisen, indem er sie darauf hinweist, dass die Mitglieder seiner früheren Kongregation expressivere Formen der Freude und Verehrung gezeigt haben. Sie seien beim selben Lobpreislied auf den Bänken gestanden, hätten getanzt und in die Hände geklatscht. Die Berliner Gemeinde bemüht sich daraufhin nach Kräften und schunkelt nachdrücklicher. Dieses Beispiel zeigt die große Bandbreite der unterschiedlichen emotionalen Ausdrucksformen der gleichen Emotionen, die innerhalb einer bestimmten Gruppe oder Veranstaltung sozial erwünscht oder unerwünscht sein können. Daher ist es für den Einzelnen so wichtig, nicht nur zu lernen, welche Emotionen angemessen sind, sondern auch den spezifischen emotionalen Stil zu verinnerlichen. Von emotionalem Stil reden wir hier, weil sich die Gruppierung nicht durch einheitliche Emotionen auszeichnen, sondern durch spezifische, situative, an der emotionalen Dramaturgie orientierte emotionale Präferenzen. Um das Wissen über die passenden Emotionen zu erlangen bzw. zu vermitteln, ist häufig noch nicht einmal der Einsatz gesprochener Sprache notwendig. Vielmehr spielen Medien und Visualisierungen eine tragende Rolle. So finden wir auf den gut gepflegten Internetseiten religiöser Gruppen eine große Zahl an Bildern und Videoclips. Diese medialen und audiovisuellen Produkte dienen zum einen als Ankündigung der emotionalen Erfahrungen, die innerhalb einer Gruppe oder eines Events möglich sind. Im Sinne von sieh her, du wirst diese Emotionen erleben und es wird dir erlaubt sein, diese so auszudrücken, wenn du zu unserer Gruppe gehörst, an dieser Veranstaltung teilnimmst. Sie dienen daneben aber auch als eine Art Ausdrucksmodell, das Muster dafür liefert, wie und welche Emotionen gezeigt werden können. Dabei sollte man beachten, dass das Wissen über die religiösen Gruppen wie auch die religiösen Emotionen selbst im protestantischen Raum immer weniger einem schriftlichen Muster folgt. Neophyten, aber auch Eingeweihte orientieren sich an audiovisuellen Vorlagen, wobei auch die Rolle der Musik nicht unterschätzt werden darf. Weil hier die Visualisierung als sozusagen mimetisches Role Model der emotionalen Kommunikation dient, haben wir es hier mit einer Mediatisierung zu tun. Die Medien vermitteln den Inhalt nicht nur, sie gehen in das Vermittelte ein. Von besonderer Bedeutung ist dabei die große Rolle populärer Darstellungsformen und damit das, was man als populäre Religion bezeichnen kann. Speziell in Bilderserien, die von freikirchlichen Gemeinden präsentiert werden, liegt der Fokus nicht nur auf dem von Geistlichen durchgeführten liturgischen Geschehen im Altarraum, sondern ebenso auf den anderen Teilnehmerinnen des Gottesdienstes. Unser Beispiel hierfür ist der online zugänglichen Pressemappe des Freakstock Festivals entnommen, das von den Jesus Freaks durchgeführt wird. Damit komme ich zum Wissen durch Emotionen. Während die religiöse Kommunikation ein Wissen über die Emotion vermittelt, wird die religiöse Emotion auch als Quelle des Wissens behandelt. Das Erleben von Emotionen wird genutzt, um bestimmte religiöse Inhalte und Themen zu vermitteln oder zugänglich zu machen. Emotionen dienen dabei als quasi rationale Methode, um ein besseres oder richtiges Verständnis des Religiösen zu gewinnen, wie zum Beispiel eine Bibelstelle zu verstehen. Bibliolog und Bibliodrama sind zwei Beispiele für die Umsetzung dieser Idee. Beide Techniken laden Gläubige ein, sich in bestimmte, in einer ausgewählten Bibelpassage erwähnte biblische Figuren hineinzuversetzen. Die Bibelstelle wird der Gruppe von einem Moderator, einer Moderatorin vorgelesen. Die Teilnehmerinnen sollen versuchen, die Gedanken, aber auch die Gefühle und Stimmungen herauszuarbeiten, die die biblischen Figuren möglicherweise erlebt, gedacht, gefühlt haben können. Von ihnen wird erwartet, dies im Falle des Bibliodramas performativ darzustellen oder im Falle des Bibliologs verbal zu beschreiben. Die Aufforderung lautet, sich zu vergegenwärtigen, was einer bestimmten biblischen Figur, Zitat, durch Herz und Sinn, Zitat Ende, gegangen sein mag. Dabei sollen die Gläubigen auf Emotionen und Gedanken stoßen, die für eine bestimmte Bibelstelle relevant sein könnten, beziehungsweise für deren Verständnis. In welchem Konflikt beispielsweise eine Figur gestanden haben könnte, welche Ängste sie geplagt haben könnten. Durch das kommunikative Teilen dieses Nacherlebens mit den anderen soll eine spezifische Form des Bibelverständnisses hergestellt werden, das sich eben insbesondere auf die Vergegenwärtigung von Emotionen stützt. Ein ähnlicher, wenn auch etwas weniger konkreter Ansatz kann im Fall der sogenannten Thomasmesse beobachtet werden. Dieser spezielle Typus eines Gottesdienstformats wurde 1988 in Helsinki erfunden und wird heutzutage auch in vielen anderen Ländern, auch in Deutschland, zelebriert. Die Thomasmesse wendet sich hauptsächlich an Menschen, die hinsichtlich des christlichen Glaubens ihre Zweifel hegen, worauf auch der Name der Veranstaltung hinweist, der sich auf den ungläubigen Thomas der Bibel bezieht. Wie Sie wissen, glaubt Apostel Thomas nicht an Christi Auferstehung, als ihm davon berichtet wird. Er möchte das Wunder mit eigenen Augen sehen und es am liebsten anfassen. Dementsprechend spielen körperliche und emotionale Erfahrungen eine besonders wichtige Rolle innerhalb der Thomasmesse. Ihre konkreten Elemente können vom jeweils örtlichen Organisationsteam gewählt werden. Obwohl sie in evangelischen Gemeinden gefeiert wird, beinhaltet sie häufig die Gelegenheit für jede Teilnehmerin, eine kurze persönliche Interaktion mit einer Pastorin zu haben und sich salben zu lassen. Häufig genutzte Elemente sind auch das Anzünden einer Kerze, das Niederschreiben eigener Gedanken und Gefühle auf ein Stück Papier, das Anheften dieses Papiers an eine Klagemauer. Häufig teilen sich die Teilnehmerinnen auch in kleine Gruppen auf, um über ein Bild oder einer Bibelstelle zu meditieren oder den eigenen Körper in der Meditation zu erfahren. Die Organisatoren legen viel Wert auf außergewöhnliche musikalische Arrangements und ersetzen die Kirchenorgel immer durch andere Instrumentierung. Während der Abendmahlfeier stehen die Gläubigen zumeist in einem großen Kreis um den Altarraum und halten sich an den Händen. Insgesamt ist die Thomasmesse so konzeptualisiert, dass sie mit all ihren unterschiedlichen Elementen alle Sinne der Gläubigen anspricht. Neue und wiederentdeckte christliche Rituale und Vermittlungsformate werden genutzt, um den Teilnehmerinnen sensorische und emotionale Erfahrungen zu bieten, die in gewöhnlichen Gottesdiensten eher selten zu erleben sind. Damit kommen wir zum nächsten großen Abschnitt, der sich mit Visualisierung, Mediatisierung und dem Emotionalen beschäftigt. Sowohl im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung, die wir durchgeführt haben, und auch im Hinblick auf die Daten, die wir aus den Internetpräsenzen von Gemeinden generieren, verfestigt sich für uns der Eindruck einer zunehmenden Mediatisierung, also der Einbezug unterschiedlicher Medien in die Situation religiöser Kommunikation, die diese Situation zugleich überschreitet, indem sie Medien und medial vermitteltes Wissen hineinführt und indem sie die Situation selbst sofort dokumentiert und vermittelbar macht. So finden wir beispielsweise in zahlreichen Kirchen Leinwände oder Monitore, auf die während der Gottesdienste Inhalte unterschiedlichster Art projiziert werden. Für die jüngeren freikirchlichen Gemeinden scheint diese Einrichtung bereits einen Standard darzustellen. Für die bereits länger bestehenden Gemeinden ist dies zwar noch nicht im selben Ausmaß der Fall, insbesondere bei speziellen Gottesdienstformaten wie der Rockmesse gehört die Leinwand jedoch wie selbstverständlich in oder neben den Altarraum. Was vor einigen Jahren noch exotisch klang, ist heute in vielen Gemeinden so in die Liturgie eingeflochten, dass es kaum noch als Fremdkörper wahrgenommen wird. Selbstverständlich werden die der Predigt zugrunde liegenden Bibelstellen per Beamer auf die Leinwand geworfen, genauso wie Gebete, die von der gesamten Gemeinde im Wechsel mit dem Pfarrer zu sprechen sind, oder die Texte der Kirchenlieder. In manchen Fällen wird schlichtweg jedes gesprochene oder gesungene Wort eines Gottesdienstes auf der Leinwand abgebildet und durch Bildelemente ergänzt. Insbesondere im Hinblick auf Visualisierung von Gebets- und Liedtexten ersetzt die Leinwandprojektion häufig das Gesang- und Gebetbuch. Das führt zu einer interessanten Änderung der Körperhaltung der Gläubigen beim Singen und Beten. Der Blick ist nicht mehr nach unten auf das Buch gerichtet, der Rücken nicht gekrümmt, das Haupt nicht gesenkt, sondern nach oben zur Leinwand hingerichtet. Die Hände sind frei, sie können in die Höhe gehoben und zu einer Gebetsgeste genutzt werden oder den Nachbarn, die Nachbarin an der Hand fassen. Der Einsatz von Projektionsmedien eröffnet über diese Verdopplung liturgischer Elemente hinaus auch die Möglichkeit, Videoclips in die Gestaltung des Gottesdienstes einzubeziehen. Uns begegnet dieses Element vorwiegend in freikirchlichen Gemeinden, die im Einzelfall sogar eben mehrere Flachbildschirme fest im Kirchenraum installiert haben. Die Vorführung des Videomaterials kann beispielsweise in die Predigt eingebunden werden. Es ergibt sich dadurch ein interessantes Zusammenspiel aus direkter Ansprache und den unter anderem auch emotionserzeugenden Stilmitteln, die den filmischen Medien durch ihre spezifische Kompositionsmöglichkeit von bewegtem Bild, sprachlichem Kommentar und Text sowie musikalischer Untermalung zur Verfügung stehen. Eine ganz besondere Form der Leinwandnutzung im Gottesdienst, auf die wir jüngst im Zuge unserer Internetrecherchen gestoßen sind, möchten wir noch kurz ansprechen, und zwar den Twitter-Gottesdienst. In einer evangelischen Gemeinde in Meckenheim fand vor wenigen Monaten dieser Twitter-Gottesdienst statt. Das Ereignis wird von dem verantwortlichen Pfarrer in seinem Internetblog namens Pastorenstückchen geschildert und von einem Teilnehmer des Gottesdienstes innerhalb wiederum seines Blogs kommentiert. In letzterem finden wir dann auch den Screenshot der während des Gottesdienstes auf der Leinwand sichtbaren Twitter-Wall. Die Gottesdienstbesucher hatten hier die Möglichkeit, mithilfe des kircheneigenen WLANs per Notebook oder Smartphone Kommentare zum Predigttext abzusetzen, die gleichzeitig für alle dann auf der Leinwand sichtbar gemacht wurden. Gedacht war diese Aktion als visuelle Version des sonst im Gespräch stattfindenden Bibelteilens. Aber auch auf Seiten der Gottesdienstbesucher beobachten wir Auswirkungen der Mediatisierung, die auch im Hinblick auf das emotionale Erleben religiöser Ereignisse eine Rolle spielen. Beim großen Tessé-Treffen in Berlin erfahren wir, wie der traditionell ergreifendste Moment des Gottesdienstes durch den massenhaften Einsatz medialer Aufzeichnungsversuche seinen ursprünglichen Charakter nahezu einbüßt. Als das Kerzenlicht von Reihe zu Reihe, von Teilnehmerin zu Teilnehmer weitergegeben wird, versuchen viele der Teilnehmer, das Ereignis mit ihrem Handy oder Fotoapparat festzuhalten, mit Blitzlicht, obwohl dies von Veranstalterseite natürlich eindeutig untersagt ist. Festgehalten werden soll wohl etwas von dem, was in den Zeitungen dann Tessé-Gefühl genannt wird. Es geschieht jedoch zweierlei. Einerseits zeigt uns das Blitzlichtgewitter an, dass dieser Teil des Gottesdienstes von vielen Teilnehmern für besonders eindrücklich und konservierungswürdig befunden wird. Andererseits nimmt der Einsatz der Medien, der das Ereignis dokumentieren und mit anderen teilen soll, selbst stark Einfluss auf eben dieses Ereignis und ändert seinen Charakter.
Zwei Referenten, ein Vortrag. Wir senden die Emotionalisierung der Religion mit Dr. Regine Herbrig und Professor Hubert Knoblauch. In wenigen Sekunden geht's weiter.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Ich komme zum vierten Punkt, emotionales Regime beim Papstbesuch. Auch beim Papstgottesdienst im Olympiastadion wird es für uns besonders dort interessant, wo konkrete Verhaltensgebote erteilt werden. Diesmal direkt im Hinblick auf performative Form des Emotionalen. Das Interessante für uns war, wie unter Benedikt XVI. Mit den Emotionen des Publikums bzw. der Gemeinde der Gläubigen, die sich im Olympiastadion versammelt hat, umgegangen wird. Im Unterschied zum beschreibenden, extern herangeführten Konzept des emotionalen Stils, der sozusagen der religiösen Kommunikation implizit bleibt, handelt es sich hier um ein regelrechtes emotionales Regime, um einen Ausdruck von Linda Woodhead zu verwenden. Bei der Papstmesse im Olympiastadion wurde darum gebeten, Beifallsrufe zu unterlassen und keine Spruchbänder hochzuhalten.
Das Treffen zwischen unserer Diözesanenkirche und dem Nachfolger Petri, Papst Benedikt XVI., hat seinen Höhepunkt in der Eucharistiefeier. Die heiligen Mysterien, in die wir durch unser Kommen hineingenommen sind, sind die Erinnerung an das Osterfest unseres Herrn und fest verbunden mit unserem beherzten Glauben und unserem tiefen Gebet. Wir sind dazu eingeladen, an diesem Gnadenereignis teilzuhaben und Andacht zu halten. Alles, was die Konzentration auf das Mysterium stören könnte, soll dabei vermieden werden. Wir bitten, keine Schriftbanner hochzuhalten und die Abläufe nicht durch Beifallrufe zu stören.
Wie wir sehen und hören, wird hier explizit eine Anweisung gegeben, wie man sich kommunikativ zu verhalten habe. Und diese Anweisung bezieht sich wortwörtlich auf die mit dem Ereignis verbundenen religiösen Emotionen, also beinahe im Sinne Ottos, das Mysterium, beziehungsweise, wie hier gesagt wird, die heiligen Mysterien. Das Mysterium wird keineswegs als Abstraktum verstanden, vielmehr soll es ganz ausdrücklich im gemeinsamen Vollzug des Gottesdienstes erfahren werden. Das war im Olympiastadion Gottesdienst für diejenigen, die nicht dabei waren. Um diesen Charakter zu verstärken, grenzt das benediktinische emotionale Regime populäre Kommunikationsformen, Benedetto, systematisch aus. Wo Johannes Paul II. Die Messe als eine Show zelebrierte, die vom Publikum lediglich gutiert werden oder deren Teile mit Applaus bedenken konnte, etwa bei seiner reifen Wiener Messe im Jahre 1998, die ich aufgezeichnet habe, schließt Benedikt den religiösen Raum, in dem gebetet wird, vom profanen Raum Berlins ebenso ab, wie er die sakrale Zeit abgrenzt. Beifall, Jubelrufe, das ebenso enthusiastische wie populistische Benedetto findet hier keinen Platz, wohl aber nachher vor dem Olympiastadion massenhaft. Vielmehr werden die Stadionbesucher als aktive Katholiken behandelt, die beten, Responsorien intonieren, mit dem Chor mitsingen, aufstehen, sich setzen, ja gebetsbanklos niederknien und in Massen an der von massenhaft Priestern ausgeteilten Kommunion teilnehmen. Oder schweigen. Dieses emotionale Regime, das einen emotionalen Stil hervorhebt, kann jedoch nicht ganz durchgehalten werden. Während die katholische Messe eine Reihe von priesterlichen Handlungen schweigend begeht, beziehungsweise während die Gemeinde das schweigend begeht, werden unzählige dieser Schweigephasen im Olympiastadion gefüllt. Mit der Musik eines Sängers, zweier Sänger genau gesagt, der musikalisch an einen populären, etwas jazzigen Schlager erinnert, textlich am Sacro-Pop orientiert, wie ebenso auch in protestantischen, eher Mainstream-Kirchen vorkommen könnte. Der Eindruck des Pop geschieht auch an den rituellen Rändern der Veranstaltung. Während der Auszug des Papstes mitten im pathetischen, ergreifenden Schlussgesang »Großer Gott, wir loben dich« Beifallssalven in den Gesang des gesamten Stadions auslöst, trägt der triumphale Einzug ins Olympiastadion deutlich die Züge der Verehrung von Celebrities. Alle Verhaltensformen folgen diesem Muster, und zwar auch beim religiösen Personal. Als der Papst vorbeifährt, zeigt die eine Ordensschwester der anderen das Bild auf dem Fotoapparat. Sie schauen nicht den Papst an, gerade als er vor ihnen vorbeifährt, sondern das Bild des Papstes auf dem Fotoapparat. Ja? Das andachtsvolle Niederknien vor dem Papst und dem von ihm getragenen Charisma, das noch Johannes der 23. erleben durfte, ist nicht nur dem frenetischen Jubel gewichen, der Johannes der 2. schier zu einem Popstar werden ließ. Die Verehrung selbst ist, wie wir hier sehen, mediatisiert und gerät zu einem Akt der Aufzeichnung, die selbst in der Situation stärker wiegt als das Aufgezeichnete. Das gilt übrigens noch bis in das Mysterium der Veranstaltung der Messe hinein. Denn die Messe wird vollzogen als etwas, das mehr medial als leibhaftig präsent ist. Nicht nur wird das Ereignis fortwährend von Tausenden von Fotoapparaten festgehalten, der Menschen, die mitunter beten, aber nur mitunter. Der Papst und mit ihm die rituelle Zeremonie wird mehr auf den Großleinwänden verfolgt, die für die meisten der Bühne, auf der der Papst steht, gegenüberliegen, sodass die meisten Leute den Papst gar nicht anschauen während der Messe, sondern den Papst auf dem Bildschirm auf der anderen Seite des Olympiastadions. Selbst die Stille, die zum Kern des emotionalen Regimes gehört, ist gebrochen von den Medien. Sie sehen auch, wie die Kamera versucht, die Stille zu halten und alle Leute auf die Kamera reagieren, sodass die Kamera fortwährend flieht zu anderen Punkten und versucht, die Andacht der Stille zu suchen, die sie selber stört. Selbst die Sprecherin hält die Stille nicht aus, sondern muss in die Stille reinreden. Das waren die wenigen Minuten, in der die Band nicht gespielt hat, in der Pause. Deswegen ist es. Wie Sie sehen, stößt das Fernsehen auf einen Paradoxon. Wo immer es die Stille als Andacht beobachten will, löst es eine Reaktion als Fernsehen auf. Selbst der Priester auf der Bühne noch ist durch die Kamera beeinträchtigt. Die Kamera protokolliert nicht die Situation, sie verändert sie. Das ist ein Kern. Wenn wir mit der Analyse des Papstbesuches erst am Anfang sind, mit dem Rest sind wir schon sehr viel weiter, das war ja erst vor kurzem, macht gerade dieses monumentale Ereignis auf die ausdrückliche Bedeutung der Emotion für die heutige Religion aufmerksam. Es weist nicht nur auf das emotionale Regime hin, das religiöse Gruppen und Organisationen ausüben. Gerade die fundamental markierten religiösen Kommunikationsformen des jetzigen Papstes deuten auf die Rolle verschiedener emotionaler Stile in der heutigen christlichen Religion hin. Die Papstmesse war fast ein Clash der emotionalen Stile, das Sie auch deutlich gesehen haben, denn es wurde nicht nur zurückgehalten, sobald der Papst draußen war, ist es geradezu explodiert. Sind die Jugendgruppen herum, sind die polnischen Gruppen herum und der andere Stil ist ausgebrochen. Die emotionalen Stile werden durch diese Kommunikationsform als Wissen über Emotionen erworben. Sie sind verbunden mit einem emotionalen Wissen, das dazu führt, dass die Subjekte der Religion nicht nur äußerlich partizipieren, sondern gleichsam emotional in die Religion integriert werden. Im Unterschied zu einer unserer anfangs angedeuteten Vorannahmen oder Hypothesen folgen die emotionalen Stile jedoch keineswegs einem scharfen, zweigegliederten Muster, auch nicht dem, das Benedikt unterstellt, das sich etwa in eine ekstatische oder in eine enthusiastische Variante aufspalten ließe. Die emotionalen Stile teilen sich auch keineswegs fein säuberlich auf bestimmte Konfessionen und religiöse Gruppen auf. Wie schon die komplexe Dramaturgie einfachster religiöser Veranstaltungen und die emotionale Dramaturgie zeigt, sind auch die emotionalen Stile sowohl hinsichtlich ihrer Kommunikationsform wie auch hinsichtlich ihrer Gefühlsregeln sehr komplex und sicherlich auch weitaus komplexer, als es die rabiate Zweiteilung der benediktinischen Messe unterstellt. Um diese Komplexität zu erfassen, erscheint es vielversprechend, die emotionalen Stile der Religion nicht isoliert zu betrachten, sondern sie auf die kulturellen und kommunikativen Ausdrucksformen der Gesamtgesellschaft zu beziehen. Wie die religiöse Kommunikation starke Anleihen bei der Populärkultur macht, ganz offensichtlich, oder sich von ihr abgrenzt, ganz offensichtlich bei Benedikt, sind auch die sich dadurch definierenden religiösen Netzwerke, Gruppen und Organisationen Teil einer Kultur, deren Ausdrucksformen als Mittel der sozialen Distinktion und Assoziation verwendet werden. Dabei scheint es die Komplexität der emotionalen Stile zu verbieten, die dadurch angezeigten sozialen Unterschiede einfach und grob in etwa soziale Klassen aufzuteilen. Vielmehr, so vermuten wir zum jetzigen Zeitpunkt hypothetisch, könnten sie der Struktur sozialer Milieus folgen. Diese Milieus müssen wir uns nicht mehr als nationalgesellschaftlich geschlossen vorstellen. Sie zeichnen sich zwar nach wie vor durch bestimmte sozioökonomische Merkmale aus, sie werden auch durch unterschiedliche Wertorientierung bestimmt. Darüber hinaus aber spielen auch die Formen der Binnenkommunikation und des Wissens eine bestimmende Rolle für soziale Milieus. Gerade wegen der Bedeutung des emotionalen Wissens und der emotionalen Stile der Kommunikation für die Religion ist deswegen auch zu vermuten, dass emotionales Wissen für diese Milieus über die Religion hinaus von großer Bedeutung sind. Blicken wir auf die Religion insgesamt zurück, so stützen unsere Beobachtungen die religionssoziologische These der Transformation der Religion. Trotz aller Säkularisierungsprozesse Und entgegen vieler Unkenrufe verschwindet die Religion keineswegs aus der gegenwärtigen Gesellschaft. Vielmehr wandelt sie ihre Form. Den sinkenden Mitgliederzahlen der großen Kirchen steht der stetige Ausbau einer facettenreichen Pluralität an religiösen und spirituellen Gemeinschaften und Praktiken gegenüber, die sich durch Mediatisierung, Visualisierung und eine entschiedene Betonung der Emotionalität auszeichnen. Die Betonung der Emotionalität ist jedoch nicht als eindimensionale Emotionalisierung der Religion zu verstehen, wie etwa Daniel Harvey-Legers Arbeiten nahelegen. Die Emotion der Religion steht nie für sich und bleibt nur subjektiv. Sie ist keine Emotion um der Emotion willen, wie etwa in der ekstatischen Spaßkultur, sondern sie hat eine über die religiöse Kommunikation erzeugte Intentionalität oder wie man auf Deutsch sagen könnte, Bezüglichkeit, die im christlichen Raum personal als Gott, im mindesten Fall aber etwa der esoterischen Spiritualität als Transzendenz gefasst werden kann. Während wir nach den Arbeiten zur Transzendenzerfahrung in dieser Arbeit die Bedeutung des Emotionalen und ihre Formen für die Religion wenigstens andeutungsweise herauszustellen suchten, bleibt offen und noch zu klären, wie sich diese Pluralität der emotionalen Stile näher gestaltet, sowie ob und wie sie sich mit den gesellschaftlichen Milieus globalisierter Gesellschaften im Zusammenhang bringen lässt. Vielen Dank.
Dr. Regine Herbrig und Professor Hubert Knoblauch referierten über die Emotionalisierung der Religion. Wir sendeten einen Mitschnitt aus der Ringvorlesung Languages of Emotion an der FU Berlin vom 7. Februar 2012.
D-Radio Wissen. Hörsaal.